Werbung.
Warum gibt es eigentlich Importarzneimittel? Ganz einfach, sie sind oft günstiger als die Präparate, die speziell für Deutschland produziert wurden. Und nicht nur das, Importarzneimittel können Lieferengpässe abfedern und sorgen so für mehr Versorgungssicherheit. Gleiche Wirksamkeit, gleiche Sicherheit zu einem besseren Preis. Mehr Infos unter cc-pharma.de und in den Shownotes.
Sieht so der Preis für einen schlanken Körper aus? Stars wie Sharon Osbourne, Robbie Williams und Jessica Simpson sind aktuell nicht dank wundersamer Erschlankung das Gesprächsthema, sondern wegen ihrer veränderten Gesichter.
Ich recherchiere seit einem Jahr zum Thema Ozempic, Wegovy und Co. In der Zeit hat sich mein Blick auf die Abnehmspritzen, die Pfunde ganz einfach und schnell purzeln lassen sollen, extrem verändert.
Abnehmspritzen? Mit ein paar Mal pieksen zum Traumgewicht?
Also mein Zielgewicht ist schon die 75 zu knacken.
Vielen Diabetikern treibt sowas permanent den Schweiß auf die Stirn.
Laura, treibt dir das auch permanent den Schweiß auf die Stirn?
Schöne Berichterstattung, ne?
Unglaublich,
ganz
da scheint
unaufgeregt.
Ganz viel Aufregung im Thema zu stecken.
Wir machen das natürlich völlig anders. Nochmal von vorne. Thema haben wir jetzt, glaube ich, gehört, Abnehmspritze, aber da soll es nicht darum gehen, also wir sind natürlich eine Dosis-Wissen-Podcast, wir nennen das natürlich beim korrekten Namen die GLP-1-Agonisten.
Oder Incretin-Mimetika.
Vielen Dank natürlich für diese Ergänzung. Was hältst du von Menschen, die Incretin-Mimetika nutzen, sei es jetzt die einfach oder zweifach, ist ja egal, die, sagen wir mal, eben gerade haben wir gehört, auf die 75 würde ich gerne noch knacken. Musst du da drüber lachen?
Ja, schon. Also tatsächlich. Wobei das ehrlicherweise ja auch ein sehr unfaires Lachen ist. Weil ich erstmal unterstelle, also ich glaube, ist allen klar, Menschen, die irgendwie jetzt mit Incretin-Mimetika versuchen, die 75 Kilogramm zu erreichen.
65 wären noch besser.
Wenn die nicht 1,30 Meter groß sind, ja, dann brauchen die das natürlich eigentlich nicht.
Das wäre die Frage, ne?
Aber das ist nur die Außenbetrachtung. Und aus deren Innensicht haben die natürlich trotzdem vermutlich einen Leidensdruck aufgrund ihres Gewichts. Wie wenig gerechtfertigt das jetzt im Sinne der Adipositas sein mag. Aber wir wissen ja, dass auch, ich würde mal unterstellen, fast alle normalgewichtigen Menschen auf der Welt ein ständiges Thema mit ihrem Gewicht und ihrem Aussehen haben. Weil wir halt gesellschaftlich über unser Aussehen und im Zweifelsfall auch nur die 2 Kilo vermeintlich zu viel beurteilt werden. Was ich hochproblematisch finde, ist vom Gesundheitswesen her, dass wir den Menschen, die massiv übergewichtig sind, dass die Incretin-Mimetika als Kassenleistung vorenthalten und gleichzeitig es offensichtlich hervorragend funktionierende Umgehungswege gibt für all diejenigen, die sich es irgendwie leisten können und die im Zweifelsfall gar keine Indikation dafür haben. Weil man muss jetzt mal sehen, also die sind entweder zugelassen bei einem Typ-2-Diabetes,
ja,
oder wenn du ein BMI über 27 plus eine Nebendiagnose oder ein BMI über 30 ohne Nebendiagnose hast. Dann werden sie immer noch nicht erstattet, aber dafür werden sie zugelassen. Und
darfst du mit deinem grünen Rezept wohin gehen?
Richtig.
Ne?
Und wenn wir jetzt Menschen haben, die noch auf die 75 kommen wollen, da sind wir hart an der Grenze. Da muss es ja KollegInnen da draußen geben, die das trotzdem rezeptieren. Mhm. Es sei denn, wir sprechen über den Graumarkt, der irgendwelche gefälschten Arzneimittel aus dem Ausland importiert. Das ist sowieso nie eine gute Idee und sollte immer unterbleiben. Und das ist dann auch einfach kriminell. Aber wenn wir über die sprechen, die halt zur Ärztin oder zum Arzt gehen und das dann auch bekommen, obwohl es keine Indikation dafür gibt, das finde ich schwierig.
Du warst bei deiner Ärztin, hast du in der ersten,
ja,
Folge schon angesprochen,
ja,
hast es auch bekommen, Indikationen waren,
ja,
alle da. Welche Abwägungen haben da ganz konkret zu geführt, dass du dann am Ende da saßt und sagst, ja, da machen wir das?
Also die rationale Abwägung im Kopf war Risiko der Folgeerkrankungen der Adipositas, Wahrscheinlichkeit, dass ich mit irgendwelchen Mitteln außer bariatrischer Chirurgie oder Incretin-Mimetika nennenswert und dauerhaft Gewicht abnehmen kann und halten kann, versus die Statistiken, die zu insbesondere Semaglutid und Tirzepatid verfügbar sind, das Nebenwirkungsprofil und die subjektive Einschätzung, weil mehr kann es im Moment nicht geben, zu potenziellen Langzeitfolgen.
Und jetzt nach halbes Jahr, verbessere mich, mehr ungefähr, halbes Jahr, richtige Entscheidung, so rückblickend und auch noch auf den weiteren Ausblick bezogen?
Akut ja, und sagen wir mal so, dieses Langzeitthema bleibt ja ungelöst. Das ist quasi die Unsicherheit, auf die ich mich eingelassen habe, und das ist im Kopf ja so ein kleines bisschen schwierig, weil die Unsicherheit, wenn ich es nicht gemacht hätte, wann die Folgeerkrankungen der Adipositas kommen, die wären ja einfach weiter da geblieben. An die habe ich mich halt seit 3 Jahrzehnten gewöhnt. Das ist mein normaler Alltag. Die Unsicherheiten damit, dass ich jetzt, wir hatten drüber gesprochen in der ersten Folge, könnt ihr euch nochmal anhören, die chronische Diagnose habe und mich dafür entschieden habe, mich quasi auch einer Medikation auszusetzen, das ist immer noch verhältnismäßig neu. Und diese Frage, also nachdem dann ja auch du titrierst so ein bisschen die Dosis auf, also bei mir ist es Tirzepatid, du fängst so mit 2,5 Milligramm an, dann landest du irgendwann bei 5 Milligramm und dann bei 7,5 Milligramm, dann kann man sich überlegen, ob man noch weiter hochgeht, je nach dem Effekt etc. Und die Frage, wie ich damit umgehe, dauerhaft, die ist ja auch noch nicht beantwortet. Und das Spannende ist auch, dass ich jetzt so von dem prozentualen Ansatz bin ich jetzt eigentlich da, wo es vielleicht dann auch mit dem Medikament schon ausläuft, dass was passiert.
Das ist ja ein wichtiger Punkt, da kommen wir später noch drauf.
Richtig. Und möglicherweise gibt es dann demnächst noch die Zulassung für Retatrutid. Das geht noch nicht so leicht von den Lippen, weil das muss man immer erst üben, wenn die neuen Wirkstoffe kommen. Das wäre dann im Unterschied zu dem Semaglutid einfacher Wirkmechanismus, Tirzepatid zweifacher Wirkmechanismus, Retatrutid dreifacher Wirkmechanismus, also neben GLP-1 und GIP auch noch Glucagon. Und da können dann nochmal wieder ein paar Prozent mehr rauskommen. Und das heißt, da denke ich natürlich, wie alle anderen auch, dann drüber nach, wäre das dann vielleicht auch noch eine Option. Das ist alles das, was dann so abläuft. Aber aktuell fühle ich mich mit der Entscheidung, das ausprobiert zu haben, gut.
Eine Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals.
Das ist ein, finde ich, ziemlich starkes Statement gleich am Anfang unserer Folge. Wir sind bei der letzten Folge angelangt von unserem Ne Dosis Wissen Spezial zum Thema Adipositas. Heute ist Freitag, der 22.8., langsam so Ende des Monats und langsam so Ende des Themas. Und deshalb nehmen wir uns nochmal einen ordentlichen Brocken vor, nämlich die Abnehmspritze selbst, was da alles so dazugehört. Aber noch ein bisschen mehr. Stigmatisierung soll heute auch Thema sein. Stigmatisierung auch im medizinischen Bereich. Sehr, sehr wichtiger Aspekt. Ich glaube, der liegt uns beiden sehr im Herzen. Das wissen wir.
Aus eigener Erfahrung.
Aus eigener Erfahrung. Mein Name ist Laura Weisenburger. Ich bin Ärztin und wissenschaftliche Redakteurin.
Und ich bin Dennis Ballwieser. Ich bin auch Arzt und Teil der Chefredaktion der Apothekenumschau.
Ein Podcast von Gesundheit hören. Und Apothekenumschau Pro.
Wir haben ihn schon in einigen Folgen gehört. Robert Lustig ist ein sehr vielseitiger Mediziner, mit dem du gesprochen hast. Und deshalb habt ihr euch auch über die Abnehmspritze unterhalten. Da hören wir ihn gleich mal dazu.
I wouldn't call it a solution. I would call it a Band-Aid.
But because it's not fixing...
It's not fixing the problem.
The core,
Yeah, it's not fixing the problem. It's band-aiding the problem. I'm glad they're here because they work. Mm-hmm. And I'm not saying they don't work. Mm-hmm. Okay. Semaglutide, 16% mean weight loss. Mm-hmm. Tirzepatide, 20% mean weight loss. That is not chicken feed. That's real. Mm-hmm.
Und das ist ja tatsächlich sein Kernkompetenzbereich, über den er da spricht. Also der ist Kinderarzt, der hat eine Professur für Pädiatrie an der University of California in San Francisco gehabt und ist Neuroendokrinologe. Also das ist genau das, wo er sich gut auskennt. Und obwohl er sagt, klar, die haben eine Wirkung, sieht das trotzdem kritisch.
Und er nennt auch die Zahlen, habt ihr jetzt gerade gehört, Semaglutid 16% durchschnittlicher Gewichtsverlust, also immer ausgehend vom Ausgangsgewicht natürlich, bei Tirzepatid 20%. Ich frage dich jetzt nicht nach Zahlen natürlich, aber grundsätzlich bei dir hat es funktioniert, liegt da irgendwie auch so in der Range.
Richtig.
ist es das Erste, so wie er auch sagt, das ist mal eine Lösung. Also es ist eben nicht die Lösung des Problems, sondern eben eine Möglichkeit. Ist es das, was funktioniert hat, was vorher, also wo andere Methoden versagt haben?
Ich finde ja eigentlich, also er sagt das mit dem Band-Aiding the Problem so ein kleines bisschen despektierlich. Mhm. Aber natürlich hat er in der Sache recht. Und wir haben halt im Moment nichts Besseres als das Heftpflaster. Vorher hatten wir gar nichts. Also wir hatten die bariatrische Chirurgie, die ist mehr als ein Heftpflaster. Die ist aber auch mit mehr Risiken und auch mit einer Versagerrate verbunden.
Ja, darf man nicht vergessen. Gut, und es gibt bei den Spritzen, müssen wir gibt's auch ergänzen,
Versager.
Gibt's auch
richtig.
Durchaus einen nennenswerten Prozentsatz von Menschen, die zum einen entweder nicht ansprechen, es
exakt.
Findet keine Abnahme
ja.
statt, oder die sehr, sehr früh vorzeitig abbrechen
richtig.
Und es dazu keiner nennenswerte Abnahme kommt, weil die Nebenwirkungen sehr groß sind.
Exakt. Und der Unterschied für mich zwischen der Chirurgie und der Medikation ist dann noch, ich finde die Hürde gegenüber der Chirurgie und das allgemeine der Aufwand, der dafür getrieben werden muss, fürs Versagen dann nochmal viel größer als Hürde, was da daneben steht.
Nachvollziehen. Das ist ja ein großer, also es ist ein medizinischer Eingriff und wenn wir. Große Bauchchirurgie und als Viszeralchirurgin kann ich an der Stelle auch sagen, da muss man auch alles Mögliche an Komplikationen, an Voraussetzungen mitbedenken. Ja,
absolut.
Jemand mit einem gewissen Körpergewicht oder BMI, da reden wir dann auch plötzlich über, das kannst du eigentlich besser, über anästhesiologische Risikofaktoren.
Genau, also das Erste, woran ich denke, wenn ich als an die bariatrische Chirurgie als Option für mich nachdenke, ist das anästhesiologische Risiko. Weil ich das halt, ich habe in der Anästhesie jahrelang gearbeitet in der Klinik, das ist das, was mir als Erstes in den Kopf kommt. Und dann denke ich auch noch an, kannst du jetzt wieder übernehmen, die viszeralchirurgischen Risiken, die sind auch nicht ohne.
Ja, da fangen wir an und das ist ja, das meinen wir hier völlig nicht despektierlich, sondern das sind de facto eben, die gehören mit zu den ganzen Folgeerkrankungen in Anführungsstrichen, die dicke Menschen, mit denen sie rechnen müssen, sowas wie Wundheilungsstörung,
ja.
Narbenhernien sind ein Thema. Ne, das habe ich selber alles gesehen und das ist ganz klar, die Fakten dazu gibt es. Jetzt ist, also wir haben die GLP-1, nenne ich es jetzt mal so, und die bariatrische Chirurgie als die einzigen langfristigen Möglichkeiten, die wirklich was bringen. Ja, kann man alles in den ganzen Lancet-Seminars und Reviews nachlesen. Diäten, ja, komm, vergiss. Also werden wir über Langfrist reden.
Exakt.
Das schiebt natürlich so ein bisschen die Verantwortung wieder. Du hast gerade gesagt, ich persönlich habe für mich entschieden, die Verantwortung liegt bei dir.
Ja, weil das System
sich
verweigert.
Das ist der Punkt. Wir haben da keine politische Steuerung. Darüber haben wir in der letzten Folge gesprochen. Und dazu haben wir auch nochmal das BMG angefragt. Die haben uns schriftlich geantwortet. Und zwar schreiben sie, im medizinischen Sinne ist Adipositas bereits lange als Krankheit anerkannt und es existieren Leitlinien zu ihrer Prävention und Behandlung. Soweit so Nicht-Aussage. Es ist Sache des Arztes oder der Ärztin zu beurteilen, welche Behandlung für den jeweiligen Patienten oder die jeweilige Patientin sinnvoll sind.
Also es ist nicht gelogen, aber es ist auch nicht die Wahrheit. Und die Antwort ist in Wahrheit eine bodenlose Unverschämtheit.
Es ist the easy
das
way
weiß
out.
Auch, das
oder?
Weiß auch das BMG, wenn es so antwortet. Und dann kann es sich ganz bequem zurückziehen auf, ja, aber das ist die Gesetzeslage.
Ja.
Denn wenn wir das mal auseinandernehmen. Im medizinischen Sinne ist Adipositas bereits lange als Krankheit anerkannt. Das ist eine Binse.
Und so lange ist
und
es noch
sie,
nicht.
Und dass sie, ja Moment, dass sie im medizinischen Sinne anerkannt ist, das ist jahrzehntelang so.
Das schon,
was sie
ja.
nicht schreiben, ist, dass es erst seit ganz kurzer Zeit bei
politisch
uns auch rechtlich eine Krankheit ist.
Richtig.
Darauf gehen sie nicht ein. Dass Leitlinien zu Prävention und Behandlung existieren, das ist die nächste Binse ohne irgendeine Wirkung. Ja, wir können in Leitlinien alles reinschreiben, solange das keine rechtlichen und vor allem kassenrechtlichen, GBA-rechtlichen, erstattungsrechtlichen Folgen hat, ist damit nichts gewonnen. Und jetzt wird's unverschämt. Es ist Sache des Arztes oder der Ärztin zu beurteilen, welche Behandlung für den jeweiligen Patienten oder die jeweilige Patientin sinnvoll sind. Ja, und dann haben sie das beurteilt und dann passiert nichts. Wir haben ein Disease Management Programm beschlossen, wo in der aktuellen Ausgabe der Adipositas, der Fachzeitschrift der einschlägigen Fachgesellschaft, explizit drinsteht, dass das wertlos ist, weil die DMPs nicht in der Versorgung ankommen. Warum? Weil es keinen einzigen von einer einzigen Kasse verhandelten Anwendungsvertrag in der Fläche gibt. Und solange ist ein DMP halt eine leere Hülle, die nicht angewendet werden kann. Und die Sachen, die die ÄrztInnen in den Praxen vielleicht sinnvoll verordnen können, die werden nicht erstattet. Nicht mal, und das ist das Unglaubliche, die Banalität einer Ernährungsberatung wird voll von der Kasse übernommen.
Das ist
nicht mal das. Jetzt, und sich dann hinzustellen und zu sagen, das Problem ist eigentlich nicht existent, weil das ist der Tenor dieser Antwort des BMG. Das ist, also ich finde das, und das haben jetzt auch schon mehrere meiner GesprächspartnerInnen gesagt, im Gespräch sehr wütend, das ist unterlassene Hilfeleistung durch das Bundesministerium für Gesundheit und durch die Bundesregierung. Und so wie ich in der letzten Folge gesagt habe, dass wir uns an vielen Stellen gegen unsere Kinder entscheiden durch die Entscheidungen, die wir als Gesellschaft treffen. Wir entscheiden uns hier gegen die Mehrheit der Bevölkerung, die übergewichtig ist. Und wir entscheiden uns gegen die 20%, die massiv übergewichtig sind, eine radikal verkürzte Lebenserwartung haben und unserer dringenden Hilfe im Gesundheitswesen bedürften. Wir regen uns an anderen Stellen über echte Nebensächlichkeiten auf, wenn Ärztinnen und Ärzte ihren Job nicht machen. Zu Recht.
Ja.
Das hier ist keine Nebensächlichkeit. Und kein Schwein regt sich auf.
Wir machen das.
Ja, wir regen uns auf.
Wir machen das. Ich würde aber gerne zurückkommen zum Spritzenthema. Und ich habe es gerade schon ein bisschen angedeutet, die Nebenwirkungen. Wie sah denn das bei dir aus? Oder sieht?
Sieht tatsächlich. Ich habe ja, der Eingangssatz, ich kann das hier gerade, weil ich das Heft eben auch gerade da habe, der Eingangssatz meines Berichts darüber ist, mir ist eigentlich die ganze Zeit schlecht und das hat sich nicht...
Ist das nach wie vor so?
Das ist nach wie vor so. Mhm. Also... Während das am Anfang quasi auch die ganzen 7 Tage vom Tag des Spritzens bis zum Tag des nächsten Spritzens so war, ist das mittlerweile so ein bisschen auf und ab. Aber das Faszinierende ist ja, dass ich das nach wie vor ein halbes Jahr nicht als unangenehm empfinde.
Ist also für dich in dem definitionsgemäßen Sinne auch keine Nebenwirkung?
Nein, weil ich sage, es ist das, ich merke dadurch, dass die Spritze wirkt.
Ist eine Wirkung, eine Wirkungsbestätigung.
Richtig, so ein weil ich auch der Meinung bin, ich kann nicht so tiefgreifend in meinen Stoffwechsel eingreifen und dann erwarten, dass das nicht Teil der Wirkung ist.
Mhm.
Das kann ich jetzt natürlich einer Patientin oder einem Patienten, die keinen medizinischen Hintergrund haben, schlecht irgendwie so sagen, weil also das ist ein bisschen
arg viel
erwartet.
Seien Sie froh, dass Ihnen übel ist, ja? Das ist gut.
Wobei ja auch da, also Maren Nessler hat die Anekdote erzählt, ich bring's nicht mehr ganz zusammen, aber von irgendeiner Person, die sie gesprochen hatte und wissen wollte, ja, wie ist das denn jetzt mit der Spritze? Oh, ist alles wunderbar, überhaupt kein Problem. Ich wache halt immer nachts um 3 auf und muss brechen, also erbrechen, ja. Aber kein Thema. Und so ein bisschen ist das ja, also ich habe kein Problem mit der Übelkeit, diese Person hat kein Problem damit, dass sie ständig erbrechen muss. Die Wirkung dieser Spritze scheint so nachhaltig positiv im Gesamtbild zu sein. Du hast das gerade schon gesagt, viele Menschen steigen wegen der dramatischen Nebenwirkungen aus. Wenn du merkst, bis wohin die Nebenwirkungen zwar dramatisch von außen erscheinen mögen, was man aber alles noch in Kauf nimmt, das zeigt letztendlich ja nur eins, wie hoch der Leidensdruck aufgrund des Übergewichts vorher gewesen sein muss. Wenn ich bereit bin, dass ich jetzt, wie ich hier vor dir sitze, seit einem halben Jahr damit lebe und gut lebe, dass mir ständig ein klein wenig übel ist. Ich hätte ja, wenn du mich im letzten Jahr um dieselbe Jahreszeit gefragt hättest, nicht gesagt, dass mein Leben irgendwie bescheiden ist. Aber da muss ganz schön Leidensdruck da gewesen sein, wenn ich das akzeptiere,
das passt
für die Wirkung dieses Medikaments. Mhm. Mir fallen keine anderen Medikamente ein, die ich jetzt nehmen könnte, bei denen ich das so
da
ohne weiteres hinnehmen würde. Ja, da müsste schon ganz schön Benefit dagegen stehen.
Jede Blutdrucktablette macht mal ein bisschen Kopfschmerzen, so für einen halben Tag lang.
Ne?
Das wäre
so. Und dann frag mal, wie die Compliance ist, dass die Leute das wirklich jeden Tag wieder nehmen. Und aktuell habe ich keinen Gedanken daran, ob ich das Medikament quasi absetzen sollte.
Nicht deswegen?
Nein, überhaupt nicht. Ja.
Jetzt haben wir über die Nebenwirkung gesprochen und in der Folge davor, also in der zweiten, da hattest du, glaube ich, viel drüber gesprochen, das macht sehr, sehr viel im Hirn.
Meiner Wahrnehmung nach, ja.
Nicht nur deiner Wahrnehmung nach, ja, sondern das hat uns Robert Lustig auch nochmal erklärt, wie das da eigentlich genau eingreift.
Ja. Why do these medications work? Well, they work in 2 places. First place they work is here at the brain.
Mm-hmm.
And what they seem to do is reduce the noise, the food noise, the addiction. Mm-hmm. That food noise is the addiction.
You're treating the addiction of the patient.
That's right.
Mm-hmm.
And so it's making it much easier for people to be able to walk away from that plate of ice cream or that chocolate cake.
So it makes it easier to have the right choice made in the supermarket aisle.
Indeed. Mm-hmm. Okay. And that sounds very good. Having said that, the way it's working is by reducing the reward signal. Mm-hmm. Whenever you reduce the reward signal, you're changing people's internal emotions. Mm-hmm. You are basically changing their relationship to the world. You are inducing a form of depression.
Ist das richtig? Ist das ein bisschen zu krass zusammengefasst?
Nee, ich finde das eigentlich, also man kann bei Robert Lustig immer eben den Vorwurf machen, dass er das ein bisschen zu plakativ vielleicht formuliert. Ich glaube aber, dass er das in Wahrheit ganz richtig macht, weil er damit sehr auf den Punkt hinstößt, um den es geht. Und ich nehme es tatsächlich auch so wahr, wie er das da schildert. Der Food Noise.
Kannst du dazu ganz, ganz kurz was sagen, weil es vielleicht nicht alle präsent haben. Was ist Food Noise?
Ich glaube, dass das auch unterschiedlich ist, je nachdem, um wen es geht. Für mich ist das in seiner Darstellung, du bist die ganze Zeit von Angeboten zu essen umgeben. Und gleichzeitig ist in deinem Kopf die ganze Zeit, du beschäftigst dich die ganze Zeit mit dem Essen. Und das ist etwas, was ich sehr gut nachvollziehen kann. Von dem Aufstehen morgens bis abends beim Einschlafen, der Gedanke ist immer bei der nächsten Mahlzeit.
Darf ich schon wieder was essen? Wann habe ich zuletzt gegessen?
Du hast ständige Cravings, obwohl du gar nicht weißt, warum du jetzt dieses Verlangen nach irgendetwas hast. Es mag getriggert sein durch Dinge, die du siehst, ob du jetzt durch die Gegend gehst und du hast die Augen offen und da sind Angebote, ob das eine offene Bäckerei ist oder eine Tankstelle oder ein Supermarkt oder ein Plakat, das irgendeine Werbung zeigt, ob du Fernsehen schaust oder Streamingdienste und in Serien kommt irgendetwas vor oder was auch immer. Du bist die ganze Zeit diesem Angebot ausgesetzt und in deinem Kopf, der Food Noise, ich betrachte das, ist passiert in deinem Kopf und der wird ausgeschaltet. Es geht auf einmal nicht mehr die ganze Zeit um Essen. Und das ist schon ein faszinierender Eingriff in deine Denkvorgänge.
Ist das auch erleichternd?
Ja, wahnsinnig. Es befreit dich unglaublich. Also wenn da vorher die ganze Zeit Neues war, man kann sich das ja so vorstellen, da läuft die ganze Zeit nicht ein Radio, sondern da laufen vier Radios und die schreien alle umeinander um die Wette. Und die sind auf einmal aus und du kannst dich zum ersten Mal konzentrieren auf das, was du eigentlich gerne tun willst. Und dann kommt noch dazu, dass du, wenn du tatsächlich dir Gedanken hast, was will ich essen, das ist das zweite Faszinierende, was tief ins Denken offensichtlich eingreift, dass die Lust auf bestimmte Lebensmittel sich verändert. Und das ist schon so, das sagen ja auch die Profis, die sich quasi die ganze Zeit mit PatientInnen wie mir auseinandersetzen und auch dazu forschen. Es gibt offensichtlich eine Veränderung der Lust auf gesündere Lebensmittel, also die Lust auf Zucker, Salz und Fett.
Die Entscheidung, die uns immer suggeriert wird, du hast doch die freie Entscheidung, ist plötzlich wieder eine freie, also ist eigentlich keine freiere Entscheidung mehr, weil sie ist von der Spritze beeinflusst, aber du hast plötzlich die Möglichkeit, die ungesunden Lebensmittel eher nicht cool zu finden.
Es macht deutlich, dass es offensichtlich in unseren Gehirnen und Magen-Darm-Trakten Steuerungshebel gibt für die Lust auf bestimmte Geschmacksrichtungen und Zusammensetzungen und dass du die so, wie sie von der Gewöhnung und der Werbung und der Umwelt in die eine Richtung verstellt werden können, jetzt durch diese Medikamente offensichtlich in die andere Richtung verstellt werden können.
Ich hätte gerne den frischen Apfel und maximalen Vollkornbrot.
Und wenn es da nebeneinander liegt, und die Erfahrung habe ich jetzt schon mehrfach gemacht, also ich bin ja zum Beispiel auch im beruflichen Kontext häufiger mal dann irgendwo, wo so Buffets aufgebaut sind oder so etwas, und die Erfahrung zu machen, dass meine Hand dann eher nach dem Frischen greift als nach dem Süßen, das ist neu. Das kenne ich sonst nicht. Und das ist ja nicht, weil ich mich... Das Faszinierende ist, jetzt habe ich mich also jahrzehntelang versucht, dazu zu zwingen.
Und du musst und dich nicht mehr zwingen.
Hab's nicht geschafft.
Und du zwingst dich gar nicht,
und jetzt denke ich
willst.
Gar nicht drüber nach und handle einfach so. Also wieder auf der philosophischen Ebene und wie wir uns alle verstehen, was wir quasi für Entscheidungen treffen, kann das zu tiefen Fragezeichen führen. Ja?
Genau, demnächst eine Dosis Wissen, Philosophie, der Podcast.
Genau, wie fremdgesteuert sind wir eigentlich? Ja. Und auf der anderen Seite ist das ja eine unglaubliche Erleichterung, weil damit dieser Vorwurf, dass du aktiv, willentlich die ganze Zeit etwas falsch gemacht hast und dich gegen deine Gesundheit entschieden hast und ein gesellschaftlicher Versager bist an der Stelle, das wird dir genommen. Und das hat etwas unglaublich Befreiendes. Und deswegen bin ich auch, also ich habe nicht aufgehört, die Inkretin-Mimetika kritisch zu betrachten. In dem Text, den ich geschrieben habe ich auch sehr klar gemacht, dass das nicht die erste Medikamentenklasse wäre, die aufgrund von Sicherheitsproblemen im Zweifelsfall kurzer Zeit wieder verschwinden könnte. Aber sie sind die erste ehrliche Chance, medikamentös für dieses Thema, und sie befreien unglaublich die Gesamtdiskussion. Weil bei der Chirurgie bis zuletzt, glaube ich, die Fehlschlussfolgerung von den meisten Menschen war, der Magen wird halt mechanisch verkleinert und deswegen nehmen die ab.
Stimmt so auch nicht.
Was Quatsch ist. Das ist neuroendokrine Chirurgie letzten Endes.
Da gehen wir jetzt nicht ins Detail, aber das nur kurz dahingestellt, das stimmt
wurde,
so nicht.
Das wurde dadurch so deutlich. Und ich meine, das Faszinierende ist ja, was gesellschaftlich passiert ist in dem Moment, wo diese Incretin-Mimetika da waren und klar war, mit denen kann man abnehmen. Die Diskussion, die wir geführt haben, war nicht wie bei, und das kann man nachvollziehen, wenn du nachschaust, wie über die ersten wirksamen Bluthochdruckmedikamente geschrieben worden ist. Wenn du nachschaust, wie über die ersten Medikamente für andere Volkskrankheiten geschrieben worden ist.
Neue, Insulin, Diabetes.
Ja, alles Mögliche. Das sind sehr positive Berichte. Es geht mir jetzt nicht um wissenschaftliche Journals oder um,
sondern
auch nicht um so etwas wie das, was wir bei der Apothekenumschau machen, sondern die allgemeine Berichterstattung in nachrichtlichen Medien. Die war neutral, teilweise ein bisschen zu begeistert, wie das häufig so der Fall ist, unkritisch, sensationistisch, ja. Und wenn du schaust, was über die Incretin-Mimetika geschrieben worden ist, da wurde gar nicht so sehr um das Medikament geschrieben. Da geht es häufig um die Frage, jetzt wollen die Dicken auch noch bescheißen.
Das ist viel zu faul.
Das ist doch der easy way out.
Echt.
Ja. Jetzt wollen sie sich nicht mal mehr anstrengen. Jetzt spritzen sie einfach und nehmen ab.
Man hat nicht wirklich abgenommen, wenn man das nicht unter psychischem Druck und Leiden getan hat.
Und das ist so unglaublich. Ich stelle mir vor, wie wir uns bei Rückenschmerzenpatienten hinstellen und sie dafür beschimpfen, dass sie sich wirksame Schmerzmedikamente geben lassen oder, wenn es indiziert ist, operieren lassen, statt da am Boden verkrümmt zu liegen und zu ächzen und zu stöhnen und, ja, keine Ahnung, durch Einbildung zu versuchen, den Schmerz wegzuatmen oder sowas. Und das ist schon, also das muss wahnsinnig tief sitzen, diese Verurteilung.
Gesellschaftlich.
Und ich bin sehr gespannt, wie wir da wieder rauskommen, weil das haben wir noch nicht hinter uns gelassen.
Nein, nein. Jetzt hatten wir schon kurz angesprochen, dass ganz am Anfang, wie viel man damit im Schnitt abnehmen kann, das stellt natürlich auch die Frage auf, wie viel darf man da erwarten, wenn man da
ganz schwieriges Thema
rangeht. Genau, und darüber haben wir auch mit der Expertin Claudia Luck-Sikorski nochmal geredet, was da eine gesunde quasi Einstellung ist, wenn man das auch ärztlich verordnet.
Das ist was wir wirklich sehen, ist, dass die Menschen mit unrealistischen Diät- oder Abnehmzielen auch in die Therapie einsteigen und natürlich unweigerlich dann frustriert werden müssen, wenn ich mich der Realität stelle, dass ich als Therapieerfolg 10-15% des Körpergewichts sehe. Das ist nicht Normalgewicht. Das ist auch nach der bariatrischen OP oft nicht Normalgewicht. Und das ist eine bittere, bittere Pille zu schlucken. Aber wenn es da gelänge, quasi mit realistischeren Erwartungen und vielleicht auch völlig anderen Erwartungen, nämlich nicht Normalgewicht, sondern wieder besser bücken können oder mehr durchhalten, am Leben anders teilhaben können, als Ziele komme, das erreichen wir, das schaffen wir zusammen, ja.
Du hast schon gesagt, in der ersten Folge war es, glaube ich, das merkst du, das ist alles wieder leichter.
Ja, und trotzdem hat Claudia Luck-Sikorski da natürlich einen sehr validen Punkt. Und ich meine, sie ist klinische Psychologin, die kommt häufig von diesem Blickwinkel her, was das eigentlich noch alles mit uns macht. Und den finde ich unglaublich wichtig, weil das ist richtig. Und ich habe da wieder die rationale Ebene. Ich kenne die ganze Literatur, 16-20% mit dem neuen Wirkstoff, den ich noch nicht aussprechen kann. Da sind wir dann irgendwo so in Richtung vielleicht 23-25%. Du wirst ja diese Fata Morgana von dir normalgewichtig in Badehose nicht los.
Und gleichzeitig weiß man aber,
und die rationale
20-25% bei mir wären, dann wäre ich bei dem und dem BMI.
Dann wärst du bei dem und dem BMI, und es ist trotzdem so unglaublich erleichternd. Also ich bin jetzt irgendwo zwischen den 15-20%, die mit Tizopathie zu erwarten sind. Und die Alltagserleichterung ist erschreckend. also erschreckend positiv, weil das deutlich macht, wie sehr eingeschränkt ich vorher war. Und natürlich, also zum Beispiel ein realistisches Ziel ist, wir sind hier in der Nähe von München, der Verlag ist in der Nähe von München. München ist eine Millionenstadt für Menschen mit meinem BMI. Ich kann in genau einem Kaufhaus in München normal Kleidung einkaufen. Wenn ich noch irgendwo anders als bei Hirma, denen ich das Geld gönne, Kleidung finden kann, dann erfreut mich das. Zeigt auch wieder, wie krass diskriminierend an der Stelle die Gesellschaft ist.
Nochmal neu, ja. Mhm.
Und das ist ein super schönes Ziel, aber die Fata Morgana in meinem Kopf werde ich dadurch ja trotzdem nicht los. Und das heißt, du hast diese Baustellen dann ein Leben lang, weil du ja auch die Idealbilder, die dir gesellschaftlich vorgehalten werden, nicht ausgetauscht bekommst, nur weil du jetzt quasi diesen Schritt machst. Und was Claudia Luxikorski sagt, ist deswegen so wichtig, weil wir das Thema ja komplett unadressiert lassen. Also wir tun ja in der Kommunikation gegenüber diesen PatientInnen trotzdem immer so, als wäre das Normalgewicht das Ziel.
Mhm.
Wir diskutieren ja gar nicht, was erwartbar und relevant ist. Es wird nicht klar
gesagt, sie sind dann wahrscheinlich immer noch bei 110, bei 120. Sie müssen dann
sie bleiben
gucken.
Dick. Ja. Lassen Sie uns darüber reden, wie dick gut ist. Und ich habe Schwierigkeiten, mir vorzustellen, wie das in der Fläche in der Versorgung aussehen soll. Und dann gibt es weder auf der PatientInnenseite noch auf der ärztlichen Seite, glaube ich, ein klares Konzept dafür, wie gut eigentlich auch kleine Veränderungen sind. Man muss doch mal im Blick haben, wie viel schon wenige Kilogramm bei massivem Übergewicht zum Beispiel für den Blutdruck, für die Belastungsfähigkeit, für die Alltagsbeweglichkeit und damit natürlich auch für das Risiko für Folge- und Begleiterkrankungen ist. Da sollten wir viel mehr Fokus drauf legen.
Was da, finde ich, auch sehr deutlich wird, wie durchdrungen das ist, also wenn quasi selbst auf der medizinischen Seite am Ende steht, naja, dann sind sie ja normalgewichtig. Das ist so ein bisschen, ne, das goldene Ziel am Ende, da muss es hingehen. So wirkt das jetzt.
Mhm.
Wie tief durchdrungen da ja auch die Vorurteile im Gesundheitswesen sind. Und zwar jetzt wirklich ganz konkret bei den Menschen, die im Gesundheitswesen arbeiten. Und ihr wisst alle, die ihr zuhört, Dennis und ich haben das beide getan. An der Stelle jetzt die Frage, die natürlich irgendwann kommen musste. Kannst du dich an Situationen erinnern in deinem klinischen Alltag, wo du praktisch tätig warst, wo du auf der ärztlichen Seite standest, wo du mitbekommen hast, wie über dicke Menschen gesprochen wird im medizinischen Kontext?
Du meinst negativ oder abfällig?
Grundsätzlich. Kann ja auch sein, dass du mitbekommen hast, Mensch, da wurde jemand vernünftig gesehen.
Also ich habe kein Tagebuch geführt, aber ich würde sagen täglich.
Jeden Tag mindestens einmal.
Ja. Und das ist jetzt natürlich insofern verzerrend, als ich viele KollegInnen gehabt habe, die sehr wertschätzend mit allen PatientInnen umgegangen sind, auch den Übergewichtigen und bei denen ich niemals irgendeinen Kommentar, auch keinen Blick und keine Geste oder so etwas mitbekommen habe, die irgendwie abschätzig gewesen wäre. Aber ich habe in einem sehr großen Krankenhaus gearbeitet, in einem Maximalversorger, Universitätsklinikum. Und ich bin jeden Tag irgendwelchen Situationen begegnet, habe die mitbekommen, wo sich abfällig nicht nur über übergewichtige Menschen, aber gerade auch über übergewichtige PatientInnen geäußert worden ist. Jetzt ist das, wenn man in der Anästhesie arbeitet und das heißt, man macht viel im OP oder auf der Intensivstation oder auch im Schmerzdienst. Da hast du das ganze Spektrum. Also du hast alleine schon mal die ganzen praktischen Themen mit übergewichtigen Menschen in einer Umgebung, die auf massiv Übergewichtige auch im Jahr 2000, was war das, 10 bis 15, nicht ausgerichtet gewesen ist. Also das waren ganz viele praktische Probleme. Du kennst das auch.
Der OP-Tisch reicht, ist nicht zugelassen.
Ich kann ihn nicht mehr kippen, weil er nicht zugelassen ist für das Gewicht. Und deswegen müssen wir jetzt bitte
die Gurte passen nicht.
Exakt, ich kriege das hier nicht festgezurrt.
Wir haben keine Blutdruckmanschette, die passt.
Ganz genau, ja. Die Manschette misst viel zu hoch, weil die Manschette viel zu klein für den Oberarm ist und so weiter und so fort. Dann hast du den ganzen Ärger, wenn du nochmal Intensivmedizin, du musst die PatientInnen ins CT oder MRT transportieren, die Betten sind nur für bestimmte Größen ausgelegt, dann musst du mit zu wenig Personal sehr schwere Menschen auf den CT- oder MRT-Tisch rüberhiefen
ja
und wieder zurück.
Häufig diese Transfers sind exakt, ja immer körperlich, ja. Ne, da muss man unterstützen. Jemand, so, der gerade operiert wurde, ist nicht wach, kann
nicht
helfen.
Das heißt, das geht an der Stelle vielleicht auch gerade gar nicht um den übergewichtigen Menschen, aber das Gewicht des Menschen wird zum Anlass, sich zu ärgern, irgendwelche Sprüche abzulassen und so weiter und so fort. Und dann, wo ich es am schlimmsten fand, und da merkst du, wie das dann auch wirklich, da sind wir bei dem Thema, es wird gar nicht mehr richtig Medizin gemacht, Schmerzmedizin. Da nehme ich jetzt für meine KollegInnen, die in der Schmerztherapie, in der Anästhesie tätig sind, eigentlich durch die Bank für die in Anspruch, die nehmen auch übergewichtige Menschen mit Schmerzen sehr ernst. Aber auf vielen Stationen, auf die wir als KonsiliarärztInnen gerufen worden sind, das ist ja der Job der Anästhesie in vielen Kliniken, und um Rat gefragt worden sind, gab es zwei PatientInnengruppen, die beim Thema, eigentlich drei, das eine ist aber keine echte Gruppe. Also es gab drei Gruppen, die es schwierig hatten und die nicht ernst genommen worden sind. Wie immer an vorderster Front die Frauen.
Frauen hätte ich jetzt auch sofort getippt.
Frauen, die Schmerzen haben, die sollen sich mal nicht so haben. Die zweite Gruppe, psychiatrische PatientInnen, die sind auch nicht ernst genommen worden, was den Schmerz angeht, häufig. Und zwar nicht von den PsychiaterInnen oder von den SchmerztherapeutInnen, aber von allen anderen. Und dann die dritte Gruppe, Übergewichtige. Wenn du übergewichtig bist und du hast Schmerzen, dann passiert dir das häufig genauso, wie wenn du Frau bist und Schmerzen hast. Das kann gar nicht sein. Das ist nicht Schmerz an sich, beziehungsweise Schmerz, der von der PatientIn mit einer 7 oder einer 8 auf der Waage angegeben wird, der ist doch in Wahrheit nur eine 3 oder eine 4, was den erheblichen Unterschied macht zwischen massiven, starken Schmerzen, die akutes Handeln erfordern, versus wir können uns überlegen, wie das Vorgehen ist und haben auch ein bisschen Zeit, ja. Und da merkst du dann so diese strukturelle Diskriminierung, dass das strukturelle Infragestellen, was ist das eigentlich? Also ist das das Unterstellen, dass dicke Menschen dich anlügen, wenn sie bestimmte Themen adressieren? Und das habe ich im Prinzip, wie gesagt, jeden Tag irgendwie in der Klinik mitbekommen.
Die Frage, die du gerade gestellt hast, ist das, wird denen da was unterstellt? Die hat unsere Expertin Luk Sikorski beantwortet oder versucht zu beantworten in einer Studie, jetzt zugegebenermaßen nicht so groß, hat 47 HausärztInnen in Sachsen und Sachsen-Anhalt befragt, und da ging es um die Fettphobie. Also wie tief ist das da drin verankert? Hier, das ist, die habe ich mitgebracht, natürlich wie immer, gut vorbereitet. Aber da heißt es zum Beispiel, die Fatphobia Scale, also die Messmöglichkeit, wie hoch ist die Fettphobie unter diesen teilnehmenden Ärzten und Ärztinnen, hatte einen Durchschnittswert auf einer 5-Punkte-Skala wohlgemerkt von 3,7.
Ja.
Und jetzt, pass auf. Der absolute Oberburner ist, keine Antwort lag unter, rate, 3.
Ja, das kann ich mir, also, ohne die Studie gelesen zu haben, kann ich mir das gut vorstellen.
Deutlich über der Hälfte. Alle von denen haben gesagt, ja, 3 und mehr.
Das ist eine Studie aus BMC Family Practice, die wir euch in den Shownotes verlinken. Und ich will noch hinweisen, weil das zu dem Thema auch passt. Wir haben in der Spezialausgabe der Apothekenumschau ja auch einen Beitrag zu diesem Thema Diskriminierung von übergewichtigen Menschen im medizinischen System. Und da zitieren wir eine Studie von der Universität Leipzig aus dem Jahr 2016, wo Hausärztinnen und Hausärzte befragt worden sind und auch Internistinnen und Internisten, die zu fast 2/3, fast 60% angeben, dass aus ihrer Sicht fehlende Willensstärke die Hauptursache für Adipositas sei. Niedergelassene AllgemeinmedizinerInnen und InternistInnen, die im Jahr 2016 mehrheitlich der Meinung sind, fehlende Willensstärke sei die Hauptursache der Adipositas. Also an welcher Baumschulfakultät muss ich Medizin studiert haben, um das ernsthaft von mir zu geben? Und ich nehme nochmal Bezug auf die Geschichte in der Apothekenumschau vom 1. August zum Thema Übergewicht. Wenn ihr die nicht bekommen habt, dann schreibt uns eine E-Mail an redaktion@gesundheithoeren.de. Solange wir noch Hefte in der Redaktion haben, schicken wir euch eine zu. ihr müsst nur eure Adresse dafür mitschicken, bitte.
Den Service gibt es nur jetzt, wohlgemerkt.
Der ist einmalig, das machen wir normalerweise nicht, aber es lohnt sich für Menschen, die im Gesundheitswesen arbeiten. Da sind zwei PatientInnen drin, die ihre Geschichte erzählen, die sich sogar haben fotografieren lassen für die Geschichte über diese Diskriminierung im Gesundheitswesen. Und da wird deutlich, wie sich das auswirkt. Eine 43-Jährige, die berichtet, warum sie jahrelang nicht zu Ärztinnen und Ärzten gegangen ist, obwohl sie am Ende die Diagnose Lipödem bekommen hat.
Noch eine, nicht mal in Anführungsstrichen.
Eine körperliche andere Ursache für ihr Aussehen und wie das System sie da hat sitzen lassen. Und der zweite ist ein 40-jähriger Landwirt, der sich mit mehr als 250 Kilogramm in der Klinik auf den Boden hat legen müssen, um sich behandeln zu lassen, bis ein älterer Kollege vorbeigekommen ist und das Team zusammengestaucht hat, dass der jetzt bitte mal auf eine ordentliche Untersuchungsliege oder in ein Bett kommt zum Untersuchen.
Also das ist ja schon, das ist ja böswillig.
Exakt. Also das, wir arbeiten alle irgendwie im oder um das Gesundheitswesen herum in der Annahme, dass wir Menschen helfen wollen.
Davon gehe ich jetzt mal aus.
Und,
ja,
und das ist in jedem Fall auf der psychischen Ebene ist es mindestens Menschenschaden. Und beim Körperlichen ist es, und das hatten wir auch schon mal in den Folgen hier, das ist unterlassene Hilfeleistung.
Also bei dem auf dem Boden liegen würde ich auch wirklich so, also ja, es ist vielleicht ja sogar schon Körperverletzung. Ja, ich erkenne Diagnosen nicht, ich gebe falsche Therapieempfehlungen und das mit dem auf dem Boden liegen, das finde ich, ist tatsächlich, das ist ja schon.
Was ist mein Anspruch an mich selbst? Und wir haben mit einer Kollegin gesprochen, also ich war das nicht, sondern das war die Ruth van Dornick, die den Text geschrieben hat, mit einer Internistin aus Unterhaching hier bei München, die das Zitat gegeben hat, Dicke werden als Problem, nicht als Patienten gesehen.
So Gesamtproblem, so ein allgemein großes.
Und ich finde das schon schlimm genug, wenn dicke Menschen in der allgemeinen Gesellschaft diskriminiert werden. Aber von Menschen, die ihren Beruf so gewählt haben, dass sie für andere da sein wollen.
Helfen sollten.
Hat sie keiner dazu gezwungen. Wir haben freie Berufswahl. Mhm. Wenn du Menschen nicht leiden kannst, mach was anderes.
Bitte.
Aber wenn du im Gesundheitswesen arbeitest, dann musst du dich um diese, ich werde nicht müde, das zu betonen, Mehrheit deiner Mitmenschen besonders kümmern. Wenn du das nicht kannst, bist du echt im falschen Job.
Ich werde den Gedanken ja nicht los, dass das ähnlich, also was heißt, ich werde den Gedanken nicht los, ich bin mir eigentlich sicher, dass es ähnlich wie bei der Misogynie, also dem
Frauenfeindlichkeit.
Unwill der Frauenfeindlichkeit, danke, die gleiche Thematik ist. Die Menschen entscheiden sich wahrscheinlich gar nicht bewusst oder sind sich überhaupt gar nicht bewusst, boah Mann, da habe ich jetzt jemanden fehltherapiert, da habe ich vorverurteilt aufgrund seines Gewichts, da habe ich jemanden massiv erniedrigt, weil ich dem noch nicht mal eine Liege angeboten habe zur Untersuchung, sondern weil ich dem die normale Untersuchungsmöglichkeit verweigert habe. Ich glaube, das ist so durchdrungen, dass man sich merkt und das zeigen auch durchaus Zahlen, von einer anderen Studie, die unsere Expertin Luxikowski durchgeführt hat. Das war eine repräsentative Stichprobe, allerdings in ganz Deutschland erhoben. Über 1000 Personen haben teilgenommen. Und da wird ganz klar, Adipositas in der breiten Gesellschaft, das ist einfach ein Merkmal von fehlender Selbstdisziplin. Ja, da fallen Stichworte wie, das ist Faulheit, das ist Charakterschwäche, der will halt so ausschauen, kannst du nichts machen. Und wenn das so durchdrungen ist, dann spült das und spielt das eben auch in mein Arbeitsleben und in meine Arbeit rein. Grundsätzlich muss man ja auch sagen, du hast es schon häufig jetzt gesagt, wir sprechen ja hier über die Mehrheit der Gesellschaft. Das heißt aber im Umkehrschluss ja auch, das Schönheitsideal, wie soll ich aussehen? Was wäre denn das Richtige, ja, wenn wir jetzt hier das Klischee richtig und falsch, zu dick und nicht dick, so aufgreifen wollen? Das wird ja von einer normalgewichtigen Minderheit im Umkehrschluss diktiert.
Wir haben einerseits Normen, die eher eine Minderheitsgesellschaft definiert, nämlich schlank zu sein. alle streben dann irgendwie danach, das wird verkauft, auch in diesem Kontext Longevity, gesund, fit, bis ins hohe Alter am besten. Und es wird beeinflusst durch eine Gruppe von Menschen, die eher weniger von Adipositas einfach betroffen sind. Und dadurch kommt eben dieses Narrativ von dumm und dick, faul, immer mehr auch ins Tragen.
Es ist ja auch ein kleines bisschen irrwitzig, wenn man sich das mal so durchdenkt. Und da haben wir auch wieder die Parallelität zu den Urteilen in der Gesellschaft über Frauen. Bei all dem, was wir wissen über die Hürden, die zum Beispiel Frauen im beruflichen Leben haben, müssten wir jede einzelne Frau, die in irgendeiner Führungsposition in der Wirtschaft ankommt, doppelt und dreifach die Qualität zugestehen, die sie ganz offensichtlich bei ihrer Arbeit leistet. Ansonsten wäre sie niemals da angekommen. Das Gegenteil ist der Fall. Die Unterstellung ist immer, dass sie da nur gelandet ist, weil ihr irgendjemand einen Bonus gegeben hat, weil sie eine Frau ist. Das ist in sich total
unlogisch. Und früher war es eine noch schlimmere Unterstellung.
Ja,
ne?
Genau.
Also das hat sich so ein bisschen gedreht inzwischen, aber die Unterstellung ist
geblieben. Die Unterstellung ist total unlogisch, aber sie ist die anerkannte Unterstellung, was Frauen in der Wirtschaft angeht. Und wenn wir jetzt mal auf die dicken Menschen in der Gesellschaft schauen, also das Urteil hat Claudia Luxikorski gerade auch nochmal ausgeführt, das ist gefällt, dick, dumm, willensschwach,
genau,
faul. Und das heißt, wenn dicke Menschen irgendwo ankommen, leisten, Führungsverantwortung übertragen bekommen, in Entscheiderrollen kommen, müssten sie eigentlich auch doppelt anerkannt werden. Werden sie aber eben auch nicht. Da scheint ja schon ein psychologischer Mechanismus zugrunde liegen. Da haben wir auch einen Text dazu in dieser Sonderausgabe der Apothekenumschau, woher diese Feindseligkeit gegen Dicke kommt. Was psychologisch tief in der Gesellschaft dann verankert ist, dass man offensichtlich immer, und das wissen wir leider auch aus anderen Zusammenhängen, eine Gruppe braucht, die man für ganz viel verantwortlich machen kann, auf die man herunterschauen kann, auf die man draufhauen kann, wo es gesellschaftlich nicht sanktioniert ist, wenn du dich abfällig äußerst, wenn du sie ausgrenzt, wenn du Urteile fällst, die keine Grundlage haben, einfach nur, weil du es kannst, weil du dich erhöhen kannst über sie und daraus irgendeine Kraft ziehst.
Und dabei haben wir es ja bei anderen Gruppen schon geschafft, diesen Sündenbock, den haben ja auch andere Gruppen schon gehabt, haben ihn auch immer noch. Aber da haben wir es ja weggeschafft. Das beschreibt Luxikorski auch.
Wir haben jetzt irgendwie mittlerweile akzeptiert, dass man an sexueller Orientierung und Hautfarbe und so weiter nichts ändern kann. Aber am Übergewicht könnte man doch was ändern. Und das legitimiert, glaube ich, dieses Lustigmachen und Abwerten doch in einem größeren Maße weiterhin. Es ist ein Ventil. Das wird natürlich auch massiv verstärkt durch dieses Narrativ, was wir immer wieder sehen, einfach der Diskriminierung, der auch institutionellen Diskriminierung. Immer wieder dieses, ja, dann sollen die doch zwei Sitze im Flugzeug bezahlen. Ja, dann sollen sie halt doppelt Krankenkassenbeiträge bezahlen. Ne? Das ist die systematische Diskriminierung von Menschen mit Übergewicht. Käme nie jemand auf die Idee, jemandem, der Ski fährt, zu sagen, dein Kreuzbandriss zahlst selber. Ja, das ist, ne? Wir haben da einfach ein sehr unterschiedliches Maß, wie wir Übergewicht bewerten.
Das total Spannende ist, dass du damit endgültig in der Lose-Lose-Situation angekommen bist als Dicker.
Wie du es machst, ist falsch.
Wenn du dick bleibst und damit vielleicht auch noch selbstbewusst umgehst, dann bist du dick, faul, willensschwach und auch noch unverschämt.
Liegst allen anderen auf der Tasche. Später wirst du, wenn du jetzt nicht, Nummer eins, dir werden ja Krankheiten unterstellt, ungefragt. Ja. Ne? Also wenn man dich ansieht oder wenn die Gesellschaft auf dich blickt, dann ist es so, du hast doch bestimmt schon was an den Gelenken und mit dem Herzen und so weiter. Also die Nichtgesundheit. Und auf der anderen Seite,
wenn du jetzt die Incretin-Mimetika nimmst, dann bescheißt du. Das ist ein unfairer Vorteil, den darfst du dir auch nicht gönnen. Also lose-lose. Was übrigens auch noch, weil du das sagst mit den Krankheiten, die dir unterstellt werden. Ich glaube, wenn ich die Zahlen richtig im Kopf habe, gibt es irgendwas zwischen 20% und 40% der Übergewichtigen, der massiv Übergewichtigen, die stoffwechselgesund sind.
20 bis 40%, das ist jetzt.
Zahlen müssten wir nochmal
so
nachhalten, packen wir in die Shownotes, aber es ist nicht wenig. Und gleichzeitig hast du auch einen relevanten Anteil von BMI-seitig normalgewichtigen Menschen, die aber viszerales Fett haben, das endokrinologisch aktiv ist, und die haben dieselben Stoffwechselfolgen wie ansonsten nur massiv Übergewichtige, bei denen der Stoffwechsel zu entgleisen beginnt. Die Diskussion, die führen wir gar nicht.
Ja, und wenn ich das die ganze Zeit höre, also auch von außen ja. aufgelegt bekomme, ne, du so kannst du so, du bist dick und hässlich, du bist dick und dumm, du bist ungesund, wenn du so bleibst, dann glaube ich das irgendwann. Das ist ja irgendwie total logisch. So beschreibt es auch Marion Nessel.
People think if they're overweight, it's their fault. I mean, it's very, very, you know, I mean, you're told that all your life. And to change that, to say, wait a minute, I'm in a situation in which it's just impossible for me to make healthful choices because this is here and this is here and this is here. Everybody looks at you and says, what's wrong with you? Why don't you have personal responsibility? Why don't you have willpower? It's your fault.
Ich finde es ja erstaunlich, dass es tatsächlich den einen oder die andere Übergewichtige gibt, die keine Depression haben. Der psychische Druck, der da aufgebaut enorm. Wird, und zwar also von Kleinkindbeinen an, wenn du so früh schon betroffen bist und spätestens dann so das typische Teenageralter, durch was du in der Schule durchgehst und da nicht in die Depression reinzukommen, da sprechen wir schon über eine besondere Form der Resilienz.
Und es ist tatsächlich auch tendenziell eher die Ausnahme, muss man ja auch ganz, ganz klar sagen. Das ist so eine Negativspirale, die wir da plötzlich drehen. Ja, wir haben die Stigmatisierung von außen, dann gegenüber sich selbst. Die überträgt man ja, also man kann sich ja selbst stigmatisieren. Das geht ja auch. Dann habe ich ein scheiß Selbstwertgefühl. Das ist chronischer Stress. Das ist die Depression, die du gerade angesprochen hast. Und worin kann das resultieren? Dazu gibt es ja auch Untersuchungen und Studien. Essstörung. Und dann bin ich ja in einem Kreislauf, ich bin schon vorher nicht gut rausgekommen, aber da habe ich ja gar keine Chance mehr.
Richtig. Und dann kommen wir auch spätestens wieder in das Feld, dass bei den psychiatrischen Diagnosen einfach auch die Überforderung im Gesundheitswesen so ausgeprägt ist, dass obwohl es da dann Hilfsangebote gäbe und Konzepte gäbe, die praktisch unerreichbar sind, beziehungsweise mit so einer zeitlichen Verzögerung, dass es für die PatientInnen noch mal mehr Leid bedeutet.
Wir sehen, dass so bestimmte, wir würden sagen, wahrscheinlich Risikofaktoren für psychische Erkrankungen wie Selbstwert, Körperbild, auch bestimmte Mechanismen des Coping, also des Umgangs mit Stresses, irgendwie eine Art Veränderung erfahren. Und jetzt einfach ganz, ganz laienhaft ist das ja auch irgendwie auf der Hand liegend. Ne? Ich erfahre immer wieder, dass ich aufgrund meines Gewichts irgendwie anders bin. Ich erfahre deswegen auch immer wieder Ablehnung und Ausgrenzung, dass das irgendwie nachvollziehbar ist, dass das mit dem Selbstwert, mit dem Körperbild was macht, dass viele so eine wirklich auch Ablehnung des eigenen Körpers entwickeln.
Das war jetzt nochmal unsere Expertin Claudia Luk-Sikorski. Was mir dazu einfällt, wenn wir da über dieses negative Körperbild sprechen, es gab ja in den letzten Jahrzehnten, muss man jetzt schon fast sagen, diese Body-Positivity-Bewegung. Du musst schon lachen. Ja. Dann darfst du auch gleich mal sagen, ja, wie erlebst du die, wie hast du die wahrgenommen? Das ist ja inzwischen auch schon wieder ein bisschen am Abflauen.
Ja, Gott sei Dank aus meiner Perspektive. Um gleich wieder klarzustellen, ich gestehe jedem, der das so für sich empfinden möchte, das zu. Das ist eine faire Entscheidung. Man darf so durchs Leben gehen. Ich finde es unglaublich schwierig, denn das ist eben keine freie Willensentscheidung. Das ist aus meiner Perspektive, ich erkläre mir das so, ist der verzweifelte Umgang damit. Und deswegen ist es dann auch fair enough. Ja?
Dass ich es nicht ändern kann, dass ich nicht raus kann aus
aber,
der Haut.
Aber es sollte auf keinen Fall etwas sein, was wir gerade jetzt auch wieder gegenüber Kindern und Jugendlichen so predigen, dass wir sagen, hey, it's a lifestyle choice. Du kannst gerne dick sein und darfst das. Be proud. Nein, weil dafür ist der Preis von, ich komme immer wieder mit den 8 bis 20 Lebensjahren, die dir am Ende deines Lebens fehlen, wenn du dauerhaft massiv übergewichtig durch das Leben gehst. Es ist nicht schön, dieses Risiko für Herzinfarkt, Schlaganfall, obstruktive Schlafapnoe, Tagesmüdigkeit, Sekundenschlaf beim Autofahren, die Unfalltode, die da dranhängen, die wir gar nicht sehen, bis hin zum Darmkrebsrisiko und allem, was damit vergesellschaftet ist, mit sich zu haben.
Also die einfach im Gepäck zu tragen, ja, ne? Auch wenn man nicht und, erkrankt ist, aber es
und also
könnte
ich mag
sein.
Da, ich mag da einen Bias haben, aber die Menschen, die ich in der Body Positivity Bewegung wahrgenommen habe, die ja vor allem auch wieder in den Vereinigten Staaten stattgefunden hat, das waren vor allem noch sehr junge Menschen, so Influencer-Alter typischerweise. Mhm. In dem Alter kannst du das ja so auch noch ausleben. Spätestens wenn du dann mal so alt bist wie ich jetzt, Mitte 40, wird es auch schwierig, Body Positivity dann wirklich noch mit Lebensqualität zu verbinden, glaube ich. Und deswegen nochmal, wenn das jemand für sich entscheidet, be my guest, dürfen Sie gerne tun. Hm. Das zum Vorbild zu nehmen und zu einer Lifestyle-Bewegung zu erklären, das kann wirklich nicht das Ziel sein.
Und was man bei dieser ganzen Überlegung oder was wir bei der ganzen Überlegung noch nicht erwähnt hatten, ist ja, dass auch dieser Begriff der Body Positivity zusätzlich nochmal eine andere Art von Druck ausüben kann. Also
du jetzt, musst das dann so empfinden.
Ja, ja. Hm. Be proud, wie du hast es gerade gesagt. Ja, ja, dann, ja super, dann sei doch glücklich. Kann ich aber vielleicht gar nicht sein.
Und also ich finde, das ist ganz schön schwierig, weil gleichzeitig will ich jeder und jedem, die dick sind, sagen, du musst dich dafür nicht schämen. Du sollst dich dafür auch nicht schämen.
Ja.
Aber da ist ein Unterschied zwischen, ich muss mich nicht dafür schämen, wie ich aussehe, und jetzt soll ich auch noch stolz sein darauf, weil ich fühle mich ja trotzdem eigentlich gar nicht wohl und will ja was anderes. Also irgendwann zerreißt es sich dann psychisch.
Wie kommen wir da raus? Im Grunde genommen, also die Lösung im Individuum liegt sie nicht. Das haben wir jetzt, glaube ich, etabliert. Sprich also gesellschaftliche Aufklärung.
Gesellschaftliche Aufklärung, gesellschaftliches Handeln, ja.
Und was sind da die Faktoren, die wir weiterbringen müssen? Das haben wir jetzt hier, glaube ich, auch schon etabliert. Genetik spielt eine große Rolle.
Ja.
60% ist genetisch bedingt. Welche Energiebilanz hat dein Körper? Wie gut verliert man Gewicht, wenn man es zugewonnen hat? Das ist ja übrigens völlig normal.
Mhm.
Ja, auch wenn wir jetzt von sogenannten normalgewichtigen Personen sprechen, die ondulieren über Jahrzehnte hinweg. Immer um ein paar Kilo hin und her, das ist ja eine ganz normale Geschichte.
Irgendeinen Stellwert, wo wir nicht wissen, wie er eingestellt wird und wie er zu beeinflussen ist, genau. Und weil du sagst Genetik und Epigenetik, selbst da haben wir wieder Genetik und Umwelt im Wettstreit und wir wissen noch viel zu wenig, was es umso wichtiger macht, da vorsichtig zu agieren. Und vorsichtig zu agieren an der Stelle heißt, die Umwelt im Sinne so zu verstellen, dass du eine Chance hast. Da sind wir weit davon entfernt.
Und diese Punkte, von denen weiß man schon, dass die das Gewicht beeinflussen. Und nichtsdestotrotz, da gibt es auch Umfragen zu aus 2017. Die werden einfach nicht als glaubwürdig angesehen. Die Leute glauben es halt. Aber ja, ach Quatsch.
Ja, und da sind wir dann in dieser tiefen Psychologie über Wahrnehmung von Wissenschaft und auch Wissenschaftskommunikation drin, die uns ja auch aus anderen Gründen bei der Apothekenumschau immer wieder beschäftigt. Wie erklären wir den Leuten sehr komplexe Dinge in möglichst einfachen Worten, so dass sie richtig sind und verständlich sind, während da draußen Leute rumlaufen, die aus irgendwelchen Interessen auf alles eine ganz einfache Antwort haben, die zwar grundfalsch ist, aber halt diese Interessen befördert und gerne genommen wird, weil sie einen einfachen Ausweg bietet. Ja, und das ist hier ja auch der Fall. Das ist alles irgendwie, was da alles reinspielen soll, und es ist doch eigentlich ganz einfach. Die müssen sich doch nur zusammenreißen.
Wenn wir dann eine Alternativantwort anbieten, würde das in deinen Augen vielleicht was bringen, wenn man quasi eine neue Kategorisierung anbietet? Wir hatten ja auch darüber gesprochen, ist das psychisch bedingt? Bringt das was, dann zu sagen, ja, komm, das ist psychisch bedingt, das ist eine psychische Krankheit? Hilft das weiter?
Ich würde zumindest die Diskussion mal so provozieren wollen, jetzt gerade auch im professionellen Umfeld, weil ich glaube, dass wir uns ganz schön schwer tun werden, und das wird auch eine ganze Weile dauern. Ich gehe da mindestens von Jahren, wenn nicht von Jahrzehnten aus. Also ich glaube, dass die Arbeit, die wir hier gerade leisten, die soll etwas verbessern, idealerweise vielleicht für unsere Kinder. Vielleicht aber auch erst für die Kinder unserer Kinder. Mhm. So realistisch muss man sein, wenn man sich anschaut, wie lange es dauert, Krankheitswahrnehmungen zu verändern. Denk mal an die Depression.
Ja,
und
sehr lang.
Dann muss es darum gehen, eine professionelle Diskussion vom Zaun zu brechen, in der erstmal der Gedanke zugelassen wird, dass das eine Stoffwechselerkrankung ist.
Und keine Willenserkrankung.
So banal diskutieren wir hier. Da braucht man nicht studiert haben dafür. Da muss man an keiner medizinischen Fakultät gewesen sein. Aber so banal ist die Diskussion, die wir führen. Anerkennen, dass es einen auf biochemischen Prozessen begründeten Krankheitsvorgang gibt. Und dann zu versuchen, wegzukommen von all diesen letzten Endes so ein bisschen soziologischen Schuldzuschreibungsdiskussionen hin zu der Frage, was würden wir denn, wenn das eine Stoffwechselerkrankung wie alle anderen wäre, tun, um die zu behandeln? Und wie übersetzt sich das dann in den Umgang mit den PatientInnen?
Auch viel ehrlicher, ne? Also wäre nicht auch ein Schritt dann zu sagen, so, wir erkennen das offiziell an, Stoffwechselerkrankung, ja. Da bleiben wir jetzt mal. Bedeutet natürlich für mich sofort im nächsten Schritt, die Krankenkassen übernehmen die Kosten.
Ja, das ist völlig außer Frage.
Ja, also da brauchen wir überhaupt nicht mehr diskutieren, dass das ein Lifestyle-Medikament ist.
Und also Stoffwechselerkrankungen finden in unterschiedlichen Fachgebieten statt, ja. Die können in der Psychiatrie, in der Neurologie, in der inneren Medizin stattfinden, da auch angeordnet sein. Die haben Aspekte jeweils, je nachdem, wie sie ausgeprägt sind, etc. Am Anfang muss stehen, wenn wir anerkennen, dass dadurch, dass Sollwerteinstellungen im Stoffwechsel verstellt sind, es zu einer Erkrankung kommt, dann habe ich noch nie erlebt, dass wir Diskussionen führen, ob das jetzt eine freie Willensentscheidung des Patienten war, dass die verstellt werden, oder ob sich das System darum kümmern müsste. Ne? Also so viel zur Kostenerstattungsdiskussion. Mhm. Und das erstmal so weit es irgendwie geht in der professionellen Diskussion rausholen aus dieser Schuldzuweisungsdebatte. Und gleichzeitig müssen wir, und das ist keine Aufgabe des Gesundheitssystems alleine, sondern es ist eine gesellschaftliche Aufgabe,
sind wir wieder auch ein Stückchen weit bei der Politik. Ne?
Genau, darum kümmern, da deutlich zu machen, worum es hier eigentlich geht. Und ich glaube, es ist untrennbar verknüpft mit der Frage der Kinder- und Jugendheilkunde. Es ist auch kein Zufall, dass sich, wie bei Robert Lustig, viele KinderärztInnen um dieses Thema so große Sorgen machen und drum kümmern. Und dann müssen wir sehen, das ist ein Marathon, das ist ein Langstreckenlauf. Wir versuchen hier eine Diskussion zu befeuern, die Betroffenen und auch die ÄrztInnen und WissenschaftlerInnen, die sich da schon länger damit beschäftigen, seit Jahren oder Jahrzehnten versuchen, vom Zaun zu brechen. Und jetzt mal umgedreht. Mary Nessel hat von dem Playbook der Tabakindustrie gesprochen. Wir können uns auch eine Scheibe abschneiden von dem Playbook der WissenschaftlerInnen und der WissenschaftskommunikatorInnen in den USA, wie die dieses Thema dann auf die Agenda gesetzt haben, wie die ihre Bücher geschrieben haben, die auf der New York Times Bestsellerliste gestanden haben, wie da Filme darüber gemacht worden sind und wie sie zumindest dafür gesorgt haben, eine Diskussion zu führen. Was schwierig ist, wenn man sich anschaut, was dabei rausgekommen ist. Und das ist besonders eindrucksvoll, wenn man mit so einer 89-jährigen Mary Nessel spricht. Sie hat immer noch verdammt wenig bewegen können.
Aber das ist frustrierend.
Das ist zutiefst frustrierend. Aber man kann von der Frau noch was lernen. Die Energie, die Lebensfreude, den Charme, die Verschmitztheit, mit der sie dieses Thema weiter beackert, mit der sie 7 Tage in der Woche daran arbeitet und nahezu täglich auf ihrem Blog Einträge verfasst und veröffentlicht. Schaut euch das mal an bei foodpolitics.com, ist lesenswert. Wir müssen das machen. Und das sollte eine Aufgabe für uns sein, da nicht locker zu lassen, da dran zu bleiben, das bewegen zu wollen. Das muss der Anspruch an uns selbst sein.
Ich bin da auch gar nicht so pessimistisch. Wir haben ja doch schon einiges, was auf den Weg gebracht wurde. Wenn man sich jetzt eben anschaut, wir haben es schon angesprochen, das Disease Management Programm, das ist ja zumindest da braucht es noch mehr Umsetzung. Aber es gibt eins, immerhin. Wir haben die Anerkennung als Krankheit seit 2020 in Deutschland. Adipositas ist eine Krankheit, das haben wir etabliert. Das heißt, wir gehen da schon ganz viele Schritte. Und wenn wir jetzt nochmal zu Robert Lustig zurückkommen, der ist da sogar noch enthusiastischer und zuversichtlicher. Der vergleicht die Entwicklung oder ist relativ überzeugt, das wird kommen irgendwann, wie eben so selbstverständlich eine Gurtpflicht angenommen wurde oder ein Rauchverbot.
And if you, as a father, pull your car out of the driveway and you haven't buckled your seatbelt, your kids will scream at you.
Yeah.
They will tell you. How'd that happen? And why did it take 30 years? Yeah. We taught the children. The children grew up and they voted. Mm-hmm. And the naysayers are
dead. That's why this is a generational shift. And all of these cultural tectonic shifts are generational. And this is why. We're seeing this change in food now.
Okay.
We're about, I would say, 10 years into it. So it's coming. It's unstoppable. And this also gives me hope.
Jetzt sind wir fast, noch nicht ganz, am Ende unserer großen Reihe angekommen. Aber es steht natürlich noch die Frage aus, die wir am Anfang gestellt hatten, wer hat denn jetzt eigentlich Schuld an Adipositas? Dazu haben wir unfassbar viele Aspekte besprochen. Ja, Dennis, was ist in deinen Augen das Allerwichtigste von all dem, was wir jetzt genannt haben? Wo müsste die oberste Priorität sein, das umsetzen? Was muss ich tun?
Also wenn du die Schuldfrage nochmal adressierst, dann würde ich sagen, und das habe ich ja ein paar Mal schon so versucht zu pointieren, wir sind in der Entscheidung, in der Gesellschaft alle gemeinsam schuld daran, dass es so ist. Und deswegen ist die oberste Priorität, dass wir den gewählten EntscheiderInnen sagen, was wir wollen. Das müssen wir sehr deutlich machen. Wir wollen, dass die Politik sich um dieses Thema kümmert. Und es ist nicht Aufgabe der Wählerinnen und Wähler, konkrete Vorschläge auszuarbeiten und zu sagen, wie man das dann macht. Dafür wählen wir PolitikerInnen. Aber die müssen natürlich sehr deutlich das Gefühl haben, dass sie sich um dieses Thema kümmern müssen, weil wir ansonsten unzufrieden sind mit ihnen. Und nicht zufällig sind da auch die großen Hebel, um schnell für möglichst viele Menschen etwas zum Positiven zu verändern. Innerhalb von Monaten vermutlich, wenn man denn anfängt.
Und als Ergänzung zu deiner Antwort möchte ich noch sagen, und natürlich müssen wir ganz klar mal anerkennen und das so klar machen, dass es eben die Gesellschaft so durchdringt, dass eben nicht das Ganze eine individuelle Schuldfrage ist, das Individuum selber nichts dafür kann.
Richtig.
Am Übergewicht, am Dicksein, an der Adipositas, sondern dass es zu viele Faktoren sind, quasi ein Spinnennetz, was uns umgibt und auch in uns drin ist mit Genetik und Veranlagung und individueller Darm-Hirnachse und allem, was da reinspielt, was wir ja noch gar nicht ausgelotet haben. Ich bin nämlich auch der Überzeugung, wir stehen so ein bisschen, so stelle ich mir das vor, seitdem ich mich mit dir zusammen da hingesetzt habe und wir über die Adipositas-Wochen, das große Heft, gesprochen haben, Anfang des Jahres, dass wir so ein bisschen Urknall-Atmosphäre haben, was dieses Forschungsthema betrifft. Du hast schon gesagt, habt ihr noch kein Doktorarbeitsthema, sucht euch da was. Da kommt bestimmt noch eine Menge. Das sehe ich ganz genauso. Ich glaube, da müssen wir noch ganz, ganz viel erfahren. Die Epigenetik haben wir jetzt ganz kurz angeschnitten. Da stehen wir sowieso noch komplett am Anfang. Also was da alles kommt in den nächsten 5, 10, 20 Jahren, das wird uns wahrscheinlich völlig überrollen. Da brauchen wir dann nochmal ein ganz neues Spezial dazu. Aber ich glaube, das ist das Wichtigste, dass wir das nochmal unterstreichen. Und das haben wir hier ja auch hoffentlich deutlich getan. Ihr seid nicht schuld. Daran ist niemand persönlich schuld. Das ist eine Welt, in der wir uns bewegen, in uns selbst, die uns quasi so formt. Das war unser großes Spezial von Ne Dosis Wissen. Wir sind tatsächlich am Ende angelangt. Von euch würden wir sehr, sehr gerne hören jetzt natürlich, wie ihr das denn fandet. Das ist ja eine Sondersache, die machen wir auch jetzt nicht jeden Monat, tippe ich mal. Aber schreibt uns da mal auf Spotify, kommentiert oder schreibt uns sehr gerne eine Mail an Dennis, du hast die Adresse schon mehrfach genannt.
redaktion@gesundheithoeren.de.
Da gibt es nicht nur die Apothekenumschau gegen eure Adresse, sondern da nehmen wir auch sehr, sehr gerne Kritik an, gehen mit euch in die Kommunikation. Wenn ihr dann wirklich noch mehr braucht, dann schaltet nächste Woche hier nochmal ein, denn wir haben entschieden, alle Interviews machen wir hier auch nochmal als Audioformat zum Hören auf dem Ne Dosis Wissen Kanal. Laden wir hier einfach hoch und das findet ihr alles nächste Woche online. Am 1.9. starten wir dann aber wieder ganz gewöhnlich, in Anführungsstrichen, wie ihr es schon kennt, in unser normales werktägliches Update. Das heißt also, kleine, kurze Folgen, die sind dann wieder mehr snackable.
Und morgens ab 6 Uhr in kompakten 10 Minuten, so wie ihr das von uns gewohnt seid.
Wie ihr das eigentlich gewohnt seid, ganz genau. Ja, Dennis, jetzt so am Ende unseres Folgenmarathons. Machen wir nochmal, war gut.
Ich glaube, obwohl das jetzt 4 ausführliche Folgen sind, hat jede und jeder, die das tatsächlich bis zum Ende gehört haben, auch festgestellt, das ist der Anfang einer Diskussion. Und wir lassen wieder von uns hören.
Dennis, es war ein Fest.
Danke für das Gespräch.
Ein Podcast von Gesundheit hören. Und Apotheken Umschau Pro.